Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Vielen Dank für diesen motivierenden Auftakt. Was wäre ein erster Advent ohne Macht hoch die Tür? Ich grüße Sie zu diesem ersten Adventssonntag und zum Beginn eines neuen Kirchenjahres. Mich hat das heute so ermutigt, mitten in all dem, was noch zu Ende geht. Das Jahr wird ja jetzt immer noch weniger, bis Silvester ist ein neuer Anfang. Wir beginnen heute ein neues Kirchenjahr und es bedeutet für mich wesentlich mehr wie der Wechsel von Silvester zu Neujahr. Ein neues Kirchenjahr beginnt. Und jetzt nehmen wir die Verse aus Psalm 24, die sicher die meisten von Ihnen auswendig können, oder Sie können einfach zuhören. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Amen. Wir beten. Lieber Herr, diesen Gebetsworten im Lied möchten wir uns anschließen und dir danken, dass wir jetzt wieder diese Adventszeit beginnen dürfen, in der wir uns vorbereiten können und dürfen auf deinen Geburtstag. Danke, dass dieses neue Kirchenjahr beginnt und dass wir jetzt jeden Sonntag einen Schritt mehr auf dein Kommen zugehen dürfen. Danke, dass du jetzt auch da bist, um uns dein gutes, heilsames Wort auszuteilen. Nimm alles weg, was uns irgendwo noch gefangen halten will, von der vergangenen Woche, von heute Morgen. Bitte gib uns offene Ohren und ein offenes Herz für dich. Danke dafür. Amen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dieses Wort steht über dieser ersten Adventswoche. Und wir wollen heute miteinander etwas nachspüren, wie das damals war. So als Thema habe ich drüber geschrieben, die Heilszeit klopft an. Kennen Sie noch so einen alten Türklopfer? Ja, in Titisee hatten wir so einen am Schwarzwaldhaus, einen Türklopfer. Und wenn man da geklopft hat, dann wusste man, jetzt steht einer draußen. Die Heilszeit klopft an. Aber wie war das denn damals tatsächlich? Bei dieser Ankündigung des Kommens, ich habe einen ersten Gedanken drüber geschrieben, der ist noch gar nicht so froh und erwartungsvoll. Als die Hoffnung auf dem Nullpunkt war. Wir hoffen das nicht für unsere Fußball-WM, ja. Aber so könnte man die Zeit damals wirklich überschreiben. Da war noch nicht dieses Hosanna, gelobt sei der da kommt. In Lukas 2, Vers 38 lesen wir von der 84-jährigen Prophetin Hanna. Sie pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Gewöhnlich lesen wir ganz schnell über diesen Satz hinweg und konzentrieren uns dann auf die Hanna oder auf den Simeon und stolpern gar nicht mehr über diese Aussage. Nein, es war damals absolut nicht gewöhnlich, dass es in Israel noch Menschen gab, die immer noch auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wir kennen allerdings einige, vielleicht können Sie ein paar aufzählen. Mein Simeon und Hanna habe ich jetzt schon selber genannt. Gab es noch Menschen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten? Jetzt müssen wir mal von der Weihnachtsgeschichte weg zu Ostern. Von den Emmausjüngern lesen wir, sie sagten, wir hofften, er würde Israel erlösen. Oder auch jener Josef von Arimathea, von dem wir lesen, dass er auf das Reich Gottes wartete. In Markus 15. Wir werden heute auch Elisabeth und Zacharias begegnen, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, mehr habe ich namentlich nicht gefunden. Es waren sicher nicht die großen Scharen, es war eher das Häuflein der Stillen im Lande, die daran festhielten, dass Gott zu seinem Wort steht und den lange versprochenen Erlöser schicken wird. Wissen Sie, wie lange es her war, seit der letzte Prophet einen Hinweis auf Jesus gegeben hat? 400 Jahre. Jawohl, vielen Dank, Herr Schott. 400 Jahre der Prophet Maleachi. Es lohnt sich, den Übergang vom Alten zum Neuen Testament mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Da lesen wir in Maleachi 3, Vers 1, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. 400 Jahre vor der Geburt Jesu. Und im gleichen Kapitel, in Vers 23, Maleachi 3, 23, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wir können es neutestamentlich schon deuten, Elia, Johannes der Täufer, ja. Aber 400 Jahre waren seither vergangen, ohne dass ein erneutes Prophetenwort an das Volk Israel ergangen war. 400 Jahre Schweigezeit Gottes für sein Volk. Heute im Rückblick aus unserer Perspektive heraus können wir sagen, Gott hatte seinem Volk Israel bis 400 vor Christus alles gesagt, was sie über die Ankunft des Erlösers wissen mussten. Was hatte er ihnen denn alles gesagt? Wer ist der Stammvater? Ja, sagen Sie es ruhig laut. Abraham, ja genau. Ja. Aus welchem Stamm würde der Messias kommen? Das Zepter wird nicht weichen von Juda. Aus welcher Familie? Ja, David, genau, ein Davidsohn. Sogar, dass er keinen irdischen Vater haben würde, hat schon Jesaja vorausgesagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und sogar der Geburtsort. Wer hat den vorausgesagt? Micha, genau, Micha 5,1. Ja. Es war alles gesagt, was man im Volk Israel über die Ankunft des Messias wissen musste. Aber warum sind dann noch 400 Jahre zwischen Maleachi und der Geburt von Jesus? In den Jahren zwischen Maleachi und der Geburt Jesu bereitete Gott dann weltpolitisch die Bühne für das Kommen seines Sohnes vor. In Galater 4, Vers 4 heißt es ja, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Eine wichtige Person dazu war, jetzt wird es ein bisschen geschichtlich, Alexander der Große, der in seinem griechischen Weltreich zwar nur 12 Jahre lang an der Macht war, aber eine Entwicklung anstieß, die später die Römer fortführten und die hervorragend den Boden für das Kommen des Erlösers vorbereitete. Alexander der Große vereinigte Morgen- und Abendland politisch, militärisch und kulturell. Im ganzen Mittelmeerraum führte er Griechisch als Weltverkehrssprache ein, übernahmen später die Römer. Gute Verkehrswege zu Wasser und zu Land sorgten für zügige Reisemöglichkeiten. Und im ganzen römischen Weltreich gab es eine Währung, brauchte man nicht mehr Geld umtauschen. Das erleichterte den Juden, die von jeher sehr handelstüchtig waren, die Freizügigkeit im gesamten römischen Weltreich. Und so wird die Situation vorbereitet, dass Paulus später auf seinen Missionsreisen fast überall eine jüdische Synagoge fand, wo er anfangen konnte, einen Stützpunkt hatte, wirklich erfüllte Zeit. Doch während dieser ganzen politischen Umwälzungen war in Israel Funkstille. Die, die auf den Messias, auf den Heiland und Erlöser warteten, konnten sich nur auf das prophetische Wort berufen, das bis 400 vor Christus immer wieder ergangen war, und daran festhalten, was er zusagt, das hält er gewiss. Hoffnung und Erwartung über eine so lange Zeit wach zu halten, über Generationen und Jahrhunderte hinweg, das ist sicher schwer. Wie mögen sie belächelt, vielleicht auch verspottet worden sein, sie, diese Stillen im Lande, die immer noch an den Verheißungen Gottes festhielten, auch als 46 vor Christus Cäsar sich als Weltheiland feiern ließ und verehren. Sie hielten daran fest, der Weltheiland kommt nicht aus Rom. Wie werden auch solche Leute wie ein Priester Zacharias, sein Name bedeutet, er gedachte an Gott oder Gott gedachte an ihn, und seine Frau Elisabeth, Gott ist mein Eidschwur, von denen es heißt, sie waren beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig, wie werden auch sie unter diesen weltpolitischen Entwicklungen ihrer Zeit gelitten haben? Wie oft wohl werden sie zu Gott gerufen und gefragt haben, wann, Herr, wann kommt endlich der erwartete Erlöser? Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführest, ach, dass doch Hilfe aus Zion käme. Ob sich Zacharias mit solchen Gedanken auf den Weg nach Jerusalem zu seinem Priesterdienst gemacht hat? O Heiland, reiß die Himmel auf, wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Wir lesen Lukas 1, die Verse 5 bis 9. Lukas 1, 5 bis 9. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth.
Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Satzungen und Geboten des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Zacharias und Elisabeth mit diesem persönlichen, hoffnungslosen Satz: und sie hatten kein Kind. Hoffnung, die dieses Ehepaar in den letzten Jahren wohl mehr und mehr hatte begraben müssen. Die Hoffnung auf ein Kind. Wie oft hatten sie diese Herzensbitte wohl einsam oder gemeinsam vor Gott gebracht, zumal es ja in Israel von außen als Strafe Gottes für eine Frau, für ein Ehepaar betrachtet wurde, wenn ihre Ehe kinderlos blieb. Elisabeth bezeichnet es selbst so, wie sie es empfunden hat: meine Schmach. Jahr um Jahr waren vergangen, ohne dass diese ihre Herzensbitte Erhörung gefunden hätte. Und mit jedem Jahr war die Hoffnung mehr und mehr erloschen. Zwei Gründe führt Lukas, der Arzt, hier an: Elisabeth war unfruchtbar und beide waren alt. Später in Vers 18 sagt Zacharias: ich bin alt und mein Weib ist betagt. Ob Elisabeth sich im Leiden unter ihrer Unfruchtbarkeit an die Frauen mit ähnlicher Lebensführung aus längst vergangenen Zeiten erinnerte? In 1. Mose 16, Vers 2 sagt eine Sarah von sich: der Herr hat mich verschlossen. Oder in 1. Mose 25 heißt es von der Rebekka: sie war unfruchtbar. In 1. Samuel 1 lesen wir es von der Hanna: Hanna aber hatte keine Kinder. Marias Lobgesang später beim Besuch der Elisabeth weist zahlreiche Parallelen zu 1. Samuel 2 auf. Hatten sich diese beiden Frauen gemeinsam an das Erleben einer Hanna erinnert? Was für eine Hilfe kann es für uns in Zeiten der Ungewissheit sein, sich durch Glaubenserfahrungen anderer aufrichten zu lassen? Auch ihr vorgerücktes Alter stellt sie in die Reihe jener Glaubensmütter, die lange auf Kindersegen hatten warten müssen. Aber standen hier und heute Zacharias und Elisabeth in Gefahr, angesichts der langen Wartezeit, des Menschlichen unmöglich, das Hoffnungslicht des Vertrauens ausgehen zu lassen? Wirklich auch persönliche Hoffnung auf dem Nullpunkt. Und doch in all diesem Warten Jahr um Jahr bleibt Zacharias am Dienen, hört nicht auf, Diener im Tempel zu sein, und bemerkenswert jetzt auch der Ort, an dem der Engel des Herrn ihm erscheint. Ich lese weiter, Lukas 1 von Vers 10 bis Vers 17. Lukas 1, 10 bis 17. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und Zacharias Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, denken Sie an Maleachi vorher, ja? Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Ein zweiter Gedanke: Silberstreifen am Horizont. Als die Hoffnung auf dem Nullpunkt war, war der erste Gedanke. Der zweite: Silberstreifen am Horizont. Vorher haben wir gesungen: Du klare Sonne, du schöner Stern. In seinem Lobgesang sagt Zacharias später: Es hat uns besucht, der Sonnenaufgang aus der Höhe zu scheinen denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und dieser Sonnenaufgang aus der Höhe wird hier in greifbarer Nähe angekündigt. Nachdem der Engel ihm mit der Botschaft "Fürchte dich nicht" begegnet ist, sagt er zu ihm: Dein Gebet ist erhört worden. Und nun entfaltet ihm der Engel die bevorstehende doppelte Gebetserhörung. Vers 13: Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wonne haben. Elisabeth wird einen Sohn gebären, der Johannes heißen soll, und du wirst Freude und Wonne haben. Damit waren ihre persönlichen Gebete gemeint. Dein Gebet ist erhört worden. Und wenn es nur um sie gegangen wäre, dann wäre die Verheißung hier zu Ende. Aber es geht weiter. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Weit größer, als sie gebetet hatten, ist die Erhörung. Ist das nicht oft so? Ich habe heute Morgen noch mal denken müssen an Apostelgeschichte 12, als dieser Petrus im Gefängnis sitzt und die Gemeinde betet für seine Befreiung. Und dann wird er befreit und sie können es kaum fassen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob sie für die Befreiung gebetet haben. Das wird sehr zurückhaltend formuliert. Petrus war im Gefängnis und von der Gemeinde wurde ohne Aufhören für ihn zu Gott gebetet. Und er wird befreit und sie können es kaum fassen. Wie oft werden unsere Gebete weit höher beantwortet, als wir gebetet haben? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern meine Wege sind so viel höher als eure Wege, spricht Gott der Herr. Oder das schöne Wort aus Epheser 3: Ihm, unserem Gott, der weitaus mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder auch nur erdenken können, ihm sei die Ehre. Silberstreifen am Horizont. Jetzt wird was angekündigt. Wir kommen zu einem dritten Gedanken. Ich lese die Verse 18 bis 22. 18 bis 22 aus Lukas 1. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Mal zunächst nur bis hierher. Ein dritter Gedanke: Zacharias bleibt in menschlichen Gedanken hängen. Jahrelang hatte dieses Ehepaar um ein Kind gebetet. Doch jetzt zeigt es sich, dass der Glaube des Priesters nicht heranreichte an die Größe und Macht Gottes. Wie oft ist das auch bei unseren Beten, bei unseren Gebeten der Fall? Stieg ihm, dem Priester, bei den Worten des Engels nicht die Erinnerung an Abraham und Sarah auf? Hätten ihn nicht die Glaubenserfahrungen des fast 100-jährigen Abraham und der fast 90-jährigen Sarah zur Hilfe werden können? Ja, auch ein Abraham hatte Gott gefragt in 1. Mose 15, woran soll ich's merken? Und in 1. Mose 17, Vers 17, soll mir mit 100 Jahren noch ein Kind geboren werden und soll Sarah mit 90 Jahren noch gebären? Auch Abraham und Sarah glaubten, Gott auf ihr Alter aufmerksam machen zu müssen. Gerhard Meyer bemerkt ganz trocken: Wie oft meinen wir Menschen doch klüger zu sein als Gott? Und so fragt Zacharias hier auch, wörtlich heißt es: Woran werde ich erkennen dieses? Woran werde ich erkennen dieses? Zacharias fragt nach einem Erkennungszeichen. Aber noch einmal, war für ihn als schriftkundigen Priester nicht schon die Parallele zu Abraham und Sarah Erkennungszeichen genug? Dazu auch der Ort, an dem ihm der Himmelsbote begegnete? Deshalb gibt ihm der Bote Gottes anstelle einer Antwort auf seine Frage nach einem Erkennungszeichen den Ausweis seiner Person. Vers 19: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Im Deutschen eigentlich zu schwach übersetzt. Ich bin, ego, eimi im Griechischen. Ich bin Gabriel, der starke Mann Gottes. Ich bin gesandt. Das Wort Gesandter ist auch schon ein sehr messianisches Wort. Ich bin gesandt, Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir gute Botschaft zu verkündigen. Wissen Sie, was da für verkündigen steht? Euangelion, Evangelium. Verkündigen, ich soll dir gute Botschaft verkündigen. Wir treten also in die Zeit des Evangeliums ein. Ja, diesem Priester, der in der Geschichte des Volkes Gottes zu Hause war, dem war der Engel Gabriel nicht fremd. Der kannte den Propheten Daniel, wo Gabriel immer wieder auftritt. Und nun geht Gott auf die Zeichenforderung ein. Zacharias bekommt tatsächlich ein Zeichen. Ein Zeichen, in dem Gericht und Gnade, göttliche Erziehungsmaßnahme und Güte Gottes eng beieinander sind. Gericht oder Erziehungsmaßnahme ist sein Stummwerden. Weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast. Wir merken hier, wie schwer Unglaube wirkt. Sie haben da später die Auflösung, als zu der Elisabeth die Maria kommt, sagt die Elisabeth zur Maria: Selig bist du, die du geglaubt hast. Merken Sie, aus welchem Herzen das herauskommt. Sie hat es erleben müssen monatelang, wie es ist mit ihrem Mann, der nicht mehr reden konnte. Deshalb sagt sie zu Maria: Selig bist du, die du geglaubt hast. Gnade aber bedeutet sein Stummsein, weil es zeitlich begrenzt ist, bis zu dem Tag. Und weil es ein gewissmachendes, nachprüfbares Zeichen ist, an dem man die Wahrheit erkennen kann. Und es zeigt auch, dass Gott die Geduld mit Zacharias nicht verloren hat, sondern das Angekündigte eintreffen wird. Doch das Stummsein, das er am eigenen Körper erleiden wird, wird ihm zur Arznei für seine Seele. Sein späterer Lobgesang ab Vers 67 in Lukas 1 zeigt, dass ihm die auferlegte Schweigezeit zur heiligen Sammlung diente. Das Erste, was nach seinem Stummsein über seine Lippen kommt, ist nicht ein Reden mit seinem Kind, ist nicht ein Reden mit seiner Frau, ist nicht ein Reden mit dem Umherstehenden, sondern ein einziger Lobpreis zu seinem Gott. Er beugte sich darunter und ließ sich diese tiefe Lektion dienen, so wie wir es in Hiob 5 lesen: Siehe, selig ist der Mann, den Gott zurechtweist. Oder in Hebräer 12, Vers 5, denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Und jetzt können wir noch einen Blick werfen in den großen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Ich lese Vers 21 und 22. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihnen und blieb stumm. Der heilsgeschichtliche Zusammenhang, viertens, wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, Johannes, verstummt das alttestamentliche Priestertum. Ich sag's nochmal, ist ein bisschen lang geworden. Wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, verstummt das alttestamentliche Priestertum. Das Volk wartete immer noch draußen im Tempelvorhof. Sie konnten ja nicht in den Tempel hineinsehen. Allerdings konnten sie so in etwa die Zeit abschätzen, die das Räucheropfer normalerweise brauchte. Diese Zeit war überschritten. Sie warteten jedoch noch auf ihn, weil er sie noch segnen sollte. Und als er dann kam, konnte er sie nicht wie gewöhnlich mit dem aaronitischen Segen entlassen. Eigenartig. Einzigartig dieses Geschehen. Auf der einen Seite macht es das Gericht deutlich, dass Zacharias aufgrund seines Unglaubens unfähig wird, sein Priesteramt vollständig auszuüben. Das Volk muss ohne den gesprochenen Segen heimgehen. Auf der anderen Seite aber bekam das Volk durch den Anblick des verstummten Priesters die Ahnung von etwas Großem. Er muss im Tempel eine Erscheinung gehabt haben. Ja, Das Stummsein des Zacharias macht diese heilsgeschichtliche Seite des Geschehens deutlich. Wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, verstummt das alttestamentliche Priestertum. Wo der Same kommt, in dem alle Völker gesegnet werden, denken Sie an den Abrahams, an die Abrahamsverheißung, verstummt der alttestamentliche levitische Segen. Und jetzt noch ein kurzer Höhepunkt zum Schluss. Am Ende steht der Lobpreis. Die Verse 23 bis 25. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Am Ende steht der Lobpreis. Nicht sofort nach seinem Räucherdienst konnte Zacharias aufbrechen, um nach Hause ins Gebirge Juda zu gehen. Sein Dienst hielt ihn noch bis zum nächsten Sabbat in Jerusalem. Was mag wohl in diesen Tagen durch sein Inneres gegangen sein? Aber auch beim Nachhausekommen blieb sein Mund stumm. Das Wachstäfelchen wird wohl das Verständigungsmittel zwischen den Eheleuten gewesen sein. Niemand im Volk sollte zunächst davon erfahren, was Gott zu tun vorhatte. Auch Elisabeth will nicht selber über das reden, was Gott an ihr getan hat. Erst wenn ihre Schwangerschaft auch äußerlich sichtbar wird, wird sie durch ihr Erscheinen zum Zeugnis dafür, dass Gott sie angesehen, gesegnet und die Schmach von ihr genommen hat. Die Frage bleibt offen: Brauchte auch Elisabeth erst noch den Besuch der Maria? Kapitel 1, Abvers 36 bis 39. In der Begegnung mit Maria lag offenbar für Elisabeth eine außerordentliche Ermutigung. Denken Sie nur an den Satz: Die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Und so schließt Vers 25 nun mit einem bekennenden Lobpreis der Elisabeth. Es ist fast wie ein Psalm. Und in der Tat, dieser Lobpreis der Elisabeth ist der erste von 7 Lobgesängen im Lukasevangelium. Sie können sie ja in dieser Adventszeit mal suchen. Die Lobgesänge im Lukasevangelium. Hier Vers 25. So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Führt uns schon fast auf die Jahreslosung vom nächsten Jahr. Du bist der Gott, der mich sieht. Elisabeth sagt, der mich angesehen hat. Der Herr ist die Mitte ihres Denkens. Er hat mich angesehen. Er hat von mir genommen die Schmach. Er hat überschwänglich geantwortet, nicht nur auf ihre persönliche Bitte um ein Kind. Nein, er hat auch die Gebete all derer erhört, die in Israel und bei den Auslandsjuden an den Verheißungen Gottes festgehalten hatten und weiter auf die Erlösung gehofft hatten. Der Anbruch der Heilszeit, der Gnadenzeit Gottes steht unmittelbar bevor. Wahrlich, die Heilszeit klopft an. Das hat dieses Ehepaar erlebt. Und was meinen Sie, wie diese Nachrichten im ganzen Gebirge Juda sich verbreitet haben, auch ohne Telefon und Handy. Das war außerordentlich, was da passiert ist. Hast du es auch schon gehört? Das war hier der Auftakt. Und ich musste so beim Vorbereiten immer wieder an das Lied denken: Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält. Und das singen wir jetzt zum Schluss. Und da haben Sie ganz viele alttestamentliche Verheißungen drin. Dann beten wir noch. Herr Jesus, wir danken dir so, dass du und der Vater dieses Ehepaar, das so hoffnungslos war, gesehen hat. Und dass du ihre Gebete erhört hast in weit größerem Maße, nicht nur für sie, sondern für viele, die sich über deine Geburt gefreut haben. Danke, lieber Herr, dass wir auch so damit rechnen dürfen, dass du auch unsere Gebete in weit höherem Maße erhören willst und kannst. Und so danken wir dir jetzt auch, dass wir eintreten dürfen in diese Advents- und Weihnachtszeit, und wir bitten dich, dass du uns diese Advents- und Weihnachtskunst lehrst, wie wir uns in rechter Weise darauf vorbereiten sollen. Lass es eine besondere Zeit werden, diese Wochen des neuen Kirchenjahres, und bewahre uns davor, in der Hektik unterzugehen. Danke, dass du uns immer wieder ein Innehalten in deiner Gemeinschaft schenken und bereiten willst. Und nun danken wir dir, dass wir durch dein Kommen zu deinem Vater auch Vater sagen dürfen und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich soll noch abkündigen, dass es für die nächsten Sonntagsandachten einen neuen Zettel hier gibt, den Sie sich vorne mitnehmen können. Aber nächsten Sonntag ist auf jeden Fall auch wieder Sonntagsandacht, Sonntagsgottesdienst hier. Und jetzt wünschen wir Ihnen eine gesegnete erste Adventswoche und immer wieder Adventsmomente im Alltag. Wir haben das bei uns in Königsfeld jetzt dieses Jahr so, dass immer 5 vor 5 eine Musik durchs Haus kommt und dann versammeln sich die, die möchten. Und dann zünden wir eine Kerze vom Adventskranz an, 10 Minuten, bevor es dann zum Abendessen geht. Vielleicht gibt es bei Ihnen ja auch Adventsmomente.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.